Verantwortlich für diese Sendung ist Brandte Wille. Am 7. Juni 2012 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochsmittag, Mitte des Monats für Sie die Esperanto Welle über NB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer monatlichen Sendung Esperanto-Welle. Heute ist die Sendung dran quer durch das Esperanto-Land. Wir bringen Berichte und Informationen, die wir für geeignet halten, dass wir Sie darüber informieren können. Im Studio sind heute die Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, René, Stefan, Werner und Werner. Und wir beginnen heute, womit soll ich immer mit derselben Frage wie immer anfangen?
Ja, kannst du ruhig.
Was macht unser Esperanto-Verein so alles im letzten Monat?
Ja, der Esperanto-Verein Neubrandenburg ist immer unterwegs, das heißt einige Mitglieder immer von Ihnen. Eines der interessantesten Ereignisse der letzten Wochen war, dass eine kleine Gruppe von unserem Verein teilgenommen hat an einer Führung durch das Bundesarchiv. Das ist ja dezentral im gesamten Bundesgebiet vorhanden, also in verschiedenen Gebäuden. Wir haben etwas betrachtet in Berlin-Lichterfelde. Das ist eine ehemalige Kaserne aus der Kaiserzeit, dann Weimarer Zeit, dann war dort die SS-Standarte Adolf Hitler untergebracht. Dann haben die Rote Armee das besetzt, 1945. Und bis in die 90er Jahre waren dort USA-Besatzer untergebracht. Und jetzt ist es ein Teil des großen Bundesarchives. Das Bundesarchiv hat die große Aufgabe, alles aufzubewahren und aufzubereiten aus der Zeit des Heiligen Römischen Reiches von 1400 bis 1806, dann des Deutschen Bundes von 1815 bis 1866, des Deutschen Reiches von 1871 bis 1945, dann über die Besatzungszonen 45, 49 und dann die DDR von bis 1991, 90 und der Bundesrepublik von 1949. Warum erzähle ich das? Das Tolle ist, dass man das gesamte deutsche Gebiet betrachtet, mit allen seinen Gliederungen und geschichtlichen Besonderheiten. Und das ist das Tolle. Und für uns ist das Hochinteressante, dass es innerhalb dieses Archives die Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR gibt, wo das Bundesarchiv das Archivgut sichert der zentralen Leitungsebenen der Parteien, Gewerkschaften und Massenorganisationen der DDR. Dazu gehört der Kulturbund und zum Kulturbund gehörte der Esperanto-Verband der DDR. Und das war auch der Grund, etwa 30 Personen, das war schon maximal, die daran teilgenommen haben. Wir haben das also besucht, wir wurden ganz freundlich empfangen und in dem Vestibül, wo sich erst einmal die Besucher so einfinden, war für uns eine Ausstellung aufgebaut mit Esperanto-Literatur. Dann wurden wir in die Bereiche des Archivs eingeführt, wie man etwas sucht und wie man das macht und wie man das auch findet. Dazu gibt es natürlich auch Helfer. Und natürlich hochinteressant für uns waren die Bestände Esperanto. Die gehen natürlich oder sind zum Teil übernommen aus dem Zentralbüro des Deutschen DDR-Esperanto-Bundes. Aber es werden auch von führenden und wichtigen Persönlichkeiten der DDR aus dem Gebiet Esperanto die Nachlässe dort aufbereitet. Und das Archiv sagt eindeutig, Esperanto ist ja nicht so dicht gesät, dass man nur pusten muss in dem Staub der Geschichte und man findet sofort alles, sondern wir müssen sehr sorgfältig das Esperanto-Material, was ja durch die Menschen erschaffen wurde, das heißt Schriftmaterial, Bücher, Zeitschriften, Bildmaterial, Tonmaterial, Filmmaterial, das gibt es ja nicht so oft. Also müssen wir dort sehr sensibel vorgehen und alles aufbewahren.
Ja, ich möchte mal, weil du das jetzt sagtest, dass Esperanto ist ja nicht sehr viel, mal einen Größenvergleich noch mal hinzufügen. Wir wollen die Führung, die Frau in der Führung hat uns gesagt, dass sie wohl eine Gesamtlänge an Regalkilometer von 108 oder 110 haben. Und das, was von Esperanto da ist, das sind nur ein paar Meter.
Ne? Ja, aber ein paar Meter sind ein paar Meter.
Ne? Ja, aber es ist da.
Ja, aber es ist da und das ist entscheidend.
Ja.
Und die Aufgabe des Archivs ist, es für immer aufzubewahren, sodass sie also, so vermute ich, unser Papier hat ja nur eine begrenzte Lebensdauer von etwas über 100 Jahren, dass man sich also überlegen muss, bestimmte Dinge zu archivieren. Ich weiß, dass außerhalb des Bundesarchivs Esperanto-Freunde dabei sind, zum Beispiel alte Lehrbücher zu digitalisieren und so weiter. Die dann irgendwann kann man sie dann einbringen in das Bundesarchiv als digital, weil ich sage, die Bücher zerfallen einfach physisch durch das Papiermaterial. Naja, und wichtig ist, dass es für immer aufbewahrt wird. Wir haben ja die Zeiträume eben gehört von über 800 Jahren. Und das ist schon etwas.
Ja, ich möchte nochmal einfügen, Werner hat ja gerade auch erzählt, dass es ursprünglich eine Kaserne war, also sozusagen eine Kadettenanstalt, so wie die Ausbildung der Offiziere der preußischen Armee war da mal mit verbunden.
Ja.
Und die Führerin hier, die Archivarin, die uns das Gelände erläutert hat, hat gesagt, sehen Sie sich mal die alten Gebäude an, die von, weiß ich wie alt sind. Stellen Sie sich vor, wir sollten in diesen Gebäuden unsere Archivmaterialien, für die Materialien war das eine Katastrophe, hat sie gesagt.
Ja, ein einfaches Gebäude als Kaserne.
Und man hat deshalb ein neues Gebäude gebaut, wenn Sie das sehen, aber es ist schon ganz schön ansehnlich. Riesig groß, hat keine Fenster. Aber es ist so gebaut, dass es ohne Zutun von außen die Feuchtigkeit und die Temperatur hält. Und nur, wenn es im Sommer sehr heiß wird, kommt eine kleine Klimaanlage hinzu, die dann den Ausgleich bringt. Ne? Das war mal so, soll nur deutlich machen, welchen Aufwand man betrieben hat, um diese Materialien zu erhalten. Und René meint, wir müssten schon längst wieder nach 7 Minuten eine Pause machen für die Musik, bitte.
Ja, jetzt lassen wir Hanne Haller singen. Stimmt?
Oh, the things they say.
liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Unser Internetportal lautet www.esperanto-nb.de. Wir waren gerade beim Bundesarchiv bei der Besichtigung, das wir vor einigen Tagen erlebt haben. Ich wollte nur noch eine kleine Episode erzählen. Die Archivarin hat sich in die Akten des Esperanto wunderbar eingearbeitet und da sagte sie sinngemäß Folgendes. Also ich habe mich jetzt eingebaut, das ist ein Thema für vollkommen neu gewesen für sie, aber ich bewundere die Esperanto-Leute. Schon vor 100 Jahren wurde ihnen erzählt, das hat keinen Sinn, das sind nur ein paar alte Leute, die sich damit beschäftigen, vor 100 Jahren. Und für die Jugend ist das gar nichts und außerdem so und so und die Großmächte. Und sie sagt, im Prinzip, die haben sich nicht beirren und beeinflussen lassen. Sie sind ihren Weg gegangen durch alle menschlichen und gesellschaftlichen Krisen hindurch. Ich nenne nur Nazizeit, Stalinzeit. Das war also nicht so einfach für unsere kleine Bewegung. Also sie haben große Achtung vor uns und sie haben ja alle möglichen Dokumente. Sie haben auch eingesehen, ich weiß nicht, ob ihr beide das vielleicht mal gesehen habt, da von der Gestapo, was sie über Esperanto geschrieben haben. Selbst die Gestapo hatte Respekt. Warum? Ja, das ist eine Idee, die ist weltumfassend und so weiter. Also das ist schon heißes Eisen. Naja, was ist so wichtig für das Bundesarchiv? Was man nicht aufschreibt und was man nicht veröffentlicht und was nicht an die richtige Stelle kommt und dort aufbewahrt wird, geht verloren in unserer Gesellschaft. Deswegen machen wir Internetauftritte, deswegen schreiben wir Artikel, deswegen gibt es Zeitschriften. Die gehen ja auch wieder verloren physisch, weil man ja nicht alles aufbewahren kann. Aber das ist wichtig, dass diese authentischen Materialien aus allen Episoden der deutschen Geschichte dort eine Aufbewahrung finden. Das finden wir toll und besonders toll, dass wir als Esperanto dabei sind.
Ja, und ich möchte nochmal hinzufügen, eine Abteilung, deren Raum wir auch waren, hieß N, Nachlässe. War natürlich auch interessant, ne? Das heißt also, wenn jemand sich auflöst, irgendeine Organisation, oder auch wenn jemand stirbt oder zu Lebzeiten Materialien hinterlassen möchte oder übergeben möchte, die das Archiv interessieren, dann kann man das tun. Und wir hatten sogar jemanden unter uns, der schon Nachlass dorthin gebracht hat. Ja. Aber wollen wir mal das Bundesarchiv beenden?
Ja,
es ist sehr interessant gewesen für uns, für Sie vielleicht nicht so, aber Sie haben eine kleine Information mehr, was ein Bundesarchiv so alles machen kann. So, Werner.
Ja.
Was haben wir noch erlebt zu unserem Esperanto-Verein in letzter Zeit? Wollen wir mal auf
Brenzlau? Ja, zum Verein nochmal gehen wir nach Brenzlau.
Ja.
Wir haben ja einmal im Jahr so eine Art Grenztreffen mit unseren Freunden aus Polen. Da bietet sich ja Brenzlau an, das gehört ja zu unserem Esperanto-Verein.
Ja, abwechselnd Brenzlau und Stettin.
Und einmal Stettin, einmal in Brenzlau, manchmal in jedem Jahr auf jeder Seite. In jedem Fall waren wir jetzt in Brenzlau und haben dort ein tolles Treffen organisiert. Das ging immer los, das ist ganz wichtig für René und so weiter, mit Frühstück essen. Denn alle haben ja eine längere Anreise, manchmal 2 Stunden und mehr. Und das ist also wichtig, dass man erst einmal sich stärkt. Aber dabei kann man ja schon erzählen. Und das wurde dann auch reichlich gemacht. Dann haben wir einen Film gesehen über Brenzlau, die Stadt im Spiegel ihrer Geschichte, 775 Jahre Brenzlau. Man muss diese Stadt bewundern. In diesem Film wurden Bilder gezeigt über das Aussehen des Stadtzentrums von 1945. Alles platt, alles kaputt, nur Schutt und Asche. Und wie das schon zu DDR-Zeiten oder jetzt auch nach der Wende wieder aufgebaut wird, mit so viel Energie, mit so viel Liebe, diese alte Stadtmauer, 7 Meter hoch, wird nach und nach um die gesamte Stadt hier erneuert. Das Kloster und so weiter. Also wir können es nur bewundern, was dort in dieser kleinen Stadt passiert ist.
Ja, dieses Stichwort Stadtmauer weist auch darauf hin, mit so einem großen Tor und so einer Stadtmauer, dass Brenzlau im Mittelalter eine wichtige Stadt war. Ein Zentrum für Handel, für die Grenzmark. Nicht? Das war ja damals
eine Hansestadt.
Ja, eine Hansestadt. Und deshalb auch diese Größe, denn Brenzlau gehörte damals zu den 4 oder 5 größten Städten in dem deutschen Gebiet.
Ja, und wir sind ja nun fast jedes Jahr in Brenzlau und können auch da in den letzten 20 Jahren bewundern, was dort in jedem Jahr neu dazugekommen ist. Das war also der Film über Prenzlau. Dann haben wir uns das im Nachhinein in einem Rundgang, was wir gerade gesehen hatten, also natürlich nur das Neue dann, das besichtigt, sind entlang der Stadtmauer gegangen, die Tore, die Türme, die große Marienkirche, die ja kein Gotteshaus mehr ist, aber für Gottesdienste auch genutzt werden kann, haben wir von außen zumindest gesehen. Andere Kirchen, die lange, lange Ruinen waren, werden wieder so aufbereitet, dass sie nicht weiter verfallen und man wird sie nach und nach auch wieder instand setzen.
Ja, und außerdem ist Prenzlau auch im Gartenfieber. Im nächsten Jahr soll dort nämlich die Landesgartenschau stattfinden.
Oh je, ja.
Vom Land Brandenburg.
Ja, die fangen schon an zu pflanzen.
Ja.
Ich wollte aber noch zum Programm weiter sagen.
Ja.
Von der polnischen Seite kam ein Vortrag über Stettin, das heißt über die Esperanto-Bewegung von Stettin. Nach einer Zeit einer Durststrecke beginnt das dort wieder neu in Stettin. Die haben seit vorigem Jahr wieder Kurse zu laufen an höchster Ebene, an der Uni und so. Sie haben jetzt gerade gehabt einen Esperanto-Stand, den werden wir auch haben am nächsten Freitag beim Katharinenfest. Da lade ich schon alle Zuhörer ein, den Esperanto-Stand zu besichtigen. Und also die Stettiner haben mit sehr hoffnungsvollen Ausblick auf ihre Tätigkeit jetzt und künftig uns Mut gemacht für die Zukunft. Und dann haben wir, wie gesagt, diese große Stadtrundgang, den Stadtrundgang gemacht und haben wieder uns zum Kaffeeklatsch eingefunden. Das hört sich so einfach an, aber Kaffeeklatsch heißt Informationen, Informationen und das ist deswegen für uns sehr wichtig. Jetzt kommt wieder ein bisschen Musik, vermute ich.
Ja, Hanna Haller macht eine Musikpause, damit keiner einschläft.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören auf NB Radio Treff 88,0 die Sendung Esperanto-Welle. Wir informieren heute über Esperanto quer durch das Esperanto-Land. Wir waren gerade bei den Aktivitäten unseres Esperanto-Vereins, beim Bundesarchiv. Wir waren jetzt, Werner hat jetzt von Prenzlau erzählt.
Ja, unser Juni-Treffen war schon am 2. Juni, das war also sehr früh im Monat. Dafür haben wir noch mitten im Monat, jetzt am kommenden Freitag, ja, den Esperanto-Stand zum Katharinenfest. Mhm. Und im nächsten Monat, im Juli, wird, hoffe ich, eine kleine Autokarawane zu unserem Esperanto-Zeltlager nach Thomsdorf fahren, bei Feldberg, sodass diejenigen, die nicht direkt daran teilnehmen aus unserem Verein, denn durch einen Besuch dort auftauchen. innerhalb eines Besuches. Das ist also für Juli. September haben wir noch nicht so weit geplant. Das haben wir aber auch schon im Griff.
Ja, wollen wir schon zu unserem Großereignis kommen, wo du warst?
Ja, können wir noch, wo wir viele waren.
Na ja, gut.
Das ist dann das Nächste. Der eigentliche deutsche Esperanto-Kongress findet immer zu Pfingsten oder fast immer zu Pfingsten statt. In diesem Jahr war das ein gemeinsamer Esperanto-Kongress der Dänen, der Deutschen und der Polen, die sich entschieden haben, gemeinsam einen Kongress durchzuführen in Berlin. Das war in Lichtenberg in Ost-Berlin. Und der Titel dieser Konferenz lautet Partneroy in Europa, Partner in Europa. Denn beide Staaten, sowohl Dänemark als auch Deutschland, sind ja also Nachbarn. Und gerade mit Polen verbinden uns ja eine sehr lebhafte Vergangenheit, wenn wir nur die letzten 100 Jahre nehmen. Und da haben die Deutschen und die Polen allerhand hinter sich gebracht. Und das war also auch Bestandteil von der Themenauswahl innerhalb des Kongresses. Es waren übrigens 15 Länder vertreten, 255 Personen. Vielleicht waren wir 100 Tagesteilnehmer, die man nicht registriert hat. Also es war ein Kommen und Gehen. Und ich glaube, am meisten haben diejenigen beim Kongress mitbekommen, die einfach im Vestibül gesessen haben und haben alle Kommen und Gehen sehen und haben mit denen und jenen mal geschwatzt. Da kommt man auch sehr weit dabei. Ja, das Programm kann man so zusammenfassen. Fand ja parallel in allen möglichen Räumen gleichzeitig statt. Das war eben zu diesem Thema, Partner in Europa. Viele Vorträge zu, sage ich mal ein paar Beispiele, über die sprachliche Gerechtigkeit und Demokratie ohne Gewalt oder Partnerprojekte über die Grenzen hinweg. Hat es einen Sinn, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen? War eine Frage der Rhetorik. Oder Polen, Deutsche und Slowaken Partner während des gesamten Lernens, wenn man das sprachlich sieht? Oder Esperanto als Brückensprache zwischen den verschiedenen Partnerbezirken und Partnerstädten? Oder der Esperanto-Vorstand von Deutschland gibt Antworten? Oder ganz technische Dinge. Wir haben jetzt ganz modern im Deutschen Esperanto-Bund die Mitgliederverwaltung mit allem drum und dran, wo eben jeder Verein, jede Landesorganisation dort Einfluss nehmen kann. Oder die Zukunft der Esperanto-Bewegung, strategische Überlegungen, wie soll das so weitergehen mit Esperanto? Da muss immer was Neues kommen. Wir können ja nicht im eigenen Saft nur schmoren. Oder viele Bücher, zwei, drei Bücherdienste waren da. Der tschechische Bücherdienst, ein deutscher Bücherdienst und die Berliner haben auch einen Bücherdienst gehabt. Oder ein Freund, der hier aus Nordhamburg kam ursprünglich, Thorsten Bendias, stellte ein Buch vor, machte also eine Lesung und dann eine Podiumsdiskussion über seinen Titel, über sein Buch, die Esperanto-Jugend in der DDR, ein recht umfangreiches wissenschaftliches Werk.
Ja, das sind über 300 Seiten.
Ja, dicht beschrieben, aber auch mit Bildern. Mhm. Werner, seine Tochter ist auch immer erwähnt hier.
Nein, erwähnt nicht, sie ist nur auf dem
Titelbild.
Auf einem Titelfoto.
Mit ihrem Buschelhaar.
Das war eine Radtour durch Mecklenburg und Brandenburg. Und dieses Foto auf der Titelseite zeigt dann eine Gruppe von ungefähr 20 jungen Leuten mit Fahrrädern, die gerade Pause machen bei ihrer Radtour durch Mecklenburg.
Ja. Dann haben wir ja die Esperanto-Partei in Europa, EDE, Europa-Demokratie Esperanto. Die haben dort sich auch präsentiert. Wir stehen ja sonst den Parteien sehr neutral gegenüber, außer in Sprachenpolitik. Aber wenn eine Partei sich nur für Esperanto, dann sind wir natürlich dort ganz toll. Ja, es gab Ausflüge und so weiter, die verschiedenen Salons hießen Baltamaro, wie heißt das?
Ostsee.
Oder Elba.
Elbe.
Vistula.
Wechsel.
Adra.
Oder.
Bornholm.
Bornholm.
Also waren die Deutschen mit Flüssen und alle zusammen mit Meeren vertreten. Also ganz toll, das waren so einige unserer Räume. Es gab ein ganz tolles Kulturprogramm, also von Deutschen, Dänen, Deutschen, Polen, Dänen und ein Serbe. Und interessant war ja, dass aus Polen, aus einer ganz östlichen Stadt von Polen war eine Kulturgruppe, also nur ein kleiner Teil der Esperanto-Kulturgruppe angereist. Das waren so Kinder und das waren auch so junge Erwachsene. Ganz toll, sie haben Folklore gebracht, sie brachten moderne Sachen, sie brachten Esperanto-Theater und so weiter. Die Serben und die Polen haben auch ein extra Theaterstück gebracht und haben sie uns ein bisschen auf die Schiffe genommen, die Esperanto-Leute, wie sie reden und was sie so sagen und was die Politiker sagen. Die Politiker sagen, wenn sie einen Esperanto-Kongress dann begrüßen, sagen sie immer ganz normal in der Nationalsprache, sagen sie vielleicht 2, 3 Sätze in Esperanto und sie versprechen alle, dass sie Esperanto lernen werden. Also wir werden uns kaum noch von Vorpolitikern retten können, die alle Esperanto gelernt haben. So, dann, das war also der Groß mit Ausflügen. Das gab es, ich glaube, 10 verschiedene Ausflüge in die Stadt Berlin, entlang der Mauer und das alte Stadtzentrum und einige fuhren in den Spreewald. Das ist ja ein sehr interessantes Gebiet, nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch wegen der Menschen. René kennt sich da besser aus, da leben auch noch die Sorben. Und alles geht dort in diesem Spreewald, das ist ja ein Sumpfgelände mit einem sehr hohen Wasserstand. Manchmal gehen sie auch ganz unter dort.
Ja, und die sind sowieso schon arm da in der Gegend.
Und die sind auch heute bittere Armut. Das bisschen Industrie, was noch DDR damals da war, es ist alles weg. Sie leben wirklich nur noch vom Tourismus, die dort kommen, in den Booten. Und wir haben auch eine bayerische Blaskapelle gesehen. Wir haben Tiroler gesehen in ihrem, wie sagt man das so, in der Tracht. Ganz toll. Die wurden von allen begeistert begrüßt. Und also die Ausflüge, das ist sozusagen das für die Seele und so weiter. Aber auch wieder, um mit Menschen wieder umzugehen. Wir sind wieder dran an der Musik. René sagt an.
Ja, jetzt lassen wir wieder Hannahalla singen.
Sie hören auf NB-Radio-Treff 88,0 die Sendung Esperanto-Welle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir informieren Sie über Esperanto hier in der Heimat, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt und so weiter, was Sie für interessant halten. Und das Letzte war noch was?
Ja, noch ein Nachtrag zu Berlin.
Ja, war der Deutsche Esperanto-Kongress in Berlin gemeinsam mit dem Polen und den Dänen.
Ja.
Und noch einen Nachtrag. Und wo findet nachher, frage ich gleich von voraus, der nächste Spiel?
Ja, das werden wir alles beantworten. Also, es gab in Berlin für jeden Kongressteilnehmer einen Stadtplan in Esperanto. Der Titel der Landkarte nennt sich Malgranda El Domo in Esperanto. Kleine Herausgabe in Esperanto, aber es war alles drin, was wir brauchten. Erklärungen, Stadtplan, S-Bahn, U-Bahn, alles, was dort wichtig ist. Die Berliner haben auch einen Stadtplan gemacht über Lokoi de Esperanto Kulturo, praktisch Orte, in denen die mit Esperanto irgendwas zu tun haben. Also das Esperanto-Haus und der Samenhofpark und dies und das. Das haben sie in einer wunderschönen Broschüre zusammengestellt. Wir haben ja sowas Ähnliches in der Brandenburg, unseren Esperanto-Pfad, der ja auch einige Städte unseres Landes berührt, unserer Stadt berührt. Und die Frage war, was ist nächstes Jahr? Natürlich finden immer Kongresse des Deutschen Esperanto-Kongresses statt, zu Pfingsten. Und das ist der 90. Deutsche Esperanto-Kongress.
Oh.
Diesmal in Bayern, in Nürnberg.
Das freut mich, ja.
17. bis 20. Mai im Jahr 2013.
Da
ist der gesamte Volapük-Verein zum Esperanto übergetreten, vor genau 90 Jahren oder mindestens.
Ach so, auf 80 war es.
Der Titel lautete Pioniere kai Visioi, Pioniere und Visionen. Und die haben das schon ganz toll vorbereitet. Die Nürnberger haben ein Faltblatt herausgegeben, haben Broschüren herausgegeben, Antiskarten bedruckt und so weiter. Und also nächstes Jahr in Esperanto, da gibt es ein Spielzeugmuseum, ein Trafikmuseum, wie heißt das, ein Verkehrsmuseum. Albrecht Dürer hat dort gelebt und so weiter und so weiter. Ganz toll. Nürnberg und Esperanto 90 Jahre. Sie sind also stolz, dass sie da rumgewirkt haben. Der Rainer weiß das genau. Wann sind die übergetreten?
1888. Also ein Jahr nach dem Erscheinen dieses Esperanto-Projektes sind sie schon gemeinsam zum Esperanto übergetreten und haben sogar begonnen, im selben Jahr noch eine Zeitschrift herauszugeben, nämlich die hieß damals auch Esperanto.
Ja, also schon weit über 100 Jahre.
Ja, ja.
Aber nächstes Jahr fühlen sie sich dann eben erst 90 Jahre Deutscher Esperanto-Kongress.
Ja.
Eine Episode noch aus unserer Esperanto-Stadt Herzberg. Die laden also ein zu einer berufsbegleitenden Ausbildung. Und zwar gibt es dort eine Filiale des Deutschen Esperanto-Bundes für Weiterbildung und Kultur. Und sie laden dazu ein zu verschiedenen Veranstaltungen, die dort wir haben also Esperanto-Lehrer im Deutschen Bund, richtige Prüfungen abnehmen können, die ebenbürtig sind mit den Prüfungen in der EU. Es findet in diesem Jahr in Vietnam der Weltkongress Esperanto statt. Und immer dann, wenn er außerhalb von Europa stattfindet, organisieren die Europäer den Europäischen Esperanto-Kongress. Das ist also der 9. Esperanto-Kongress der Europäischen Union. Er findet statt in Irland, hat den Titel Sprachen lernen in der EU. Wer mehr lernt, also Esperanto lernt, kann viel Geld sparen. Und die laden also ein, ich weiß nicht, wo das ist, in Galvia, in verschiedenen Sprachen, also in Irisch und Englisch und in Esperanto. Und die laden also ganz toll ein, wieder mit Informationen, wann, wie viel Geld und so weiter. Und die Iren haben ja fast vergessen, ihre Sprache hineinzuretten in die EU. Die kam ja an mit Englisch und dann stellte sich heraus, dass sie eigentlich noch Irisch sprechen. Und sie wollten also ihre Identität dort auch sehen. Im Vorfeld laden die weißrussischen Esperanto-Freunde ein zum Europa per Teatro, Europa durch Theater. Und sie haben dort also eine Theaterschule und werden dort also alles Mögliche einladen, alle möglichen Kulturgruppen einladen, die in irgendeiner Weise mit Theaterkultur zu tun haben. Und sie schreiben in ihrer Werbeprospekt, entdecke russische Kultur, russisches Theater, besuche auch Litauen und verlebe 10 Tage in Weißrussland und so weiter, eine tolle Partopreno von den Hesantravi war schon. Traue ich mir nicht zu übersetzen. Und den Weißrussen gar nicht zu. Und sie sind also eingeladen, dort danach dann nach Irland zu fahren, auf die Grüne Insel. Ja, finde ich ganz toll, weil die Weißrussen sonst immer nur mit negativen Schlagzeilen kommen. Ich hätte noch was schnell zu Esperantobund, der Deutschen Esperantobund. Die laden vom 30. September bis 5. Oktober ein, in diesem Jahr, zum zweite Esperanto-Herbstwanderung oder Wandertage. Und die wandern in diesem Jahr zwischen dem Rheinsteig, also am Rheinsteig oder auf dem Rheinsteig, zwischen Kaub und Rüdesheim. Und der Stefan wird genau wissen, wo das ist. Und im Bingerwald. Ich wette, das ist in der Nähe von Hildegard von Bingen. Und wer also etwas darüber wissen möchte, sie sind untergebracht in einem christlichen Gästehaus in Kaub am Rhein. Ja, wer was wissen möchte, bitte an uns schreiben. Wir vermitteln das weiter. Unsere Adressen finden Sie entweder unter Esperanto La Brandenburg oder unter www.esperanto-nb.de. Ja, wer hat jetzt noch was?
Ja, ich habe noch was. René, wie weit sind wir? Haben wir schon, wie viele Minuten haben
wir? Schon wieder Musik dran? Ja.
Wir könnten schon wieder Musik machen. Wir
sind na, ich kann erst noch eine Sache bringen, nach der Musik die nächste.
Ja.
Liebe Hörer und Hörer, auch unser Vorstand des Deutschen Esperanto-Bundes ist im Jubiläumsjahr 125 Jahre Esperanto nicht untätig, sondern besonders aktiv. Und unser Vorsitzender, der heißt Rudolf Fischer, Präsident, hat im Jubiläumsjahr einen ganz bestimmten Vorschlag gemacht und darauf hingewiesen, dass man kostenlos im Ausland etwas sich aufhalten kann. Sen paga restado in extralando, schreibt er hier. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, im Rahmen der Europäischen Union gibt es ein Projekt oder ein Programm Grundvig. Das wird mit DTVIG geschrieben. Und da geht es um das praktische Lernen für Erwachsene. Das im Jahr 2000 ins Leben gerufene Grundvig-Programm erzielt auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der Kenntnisse und der Fertigkeiten bei den Erwachsenen, ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern. Es trägt außerdem dazu bei, Probleme im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung in Europa zu bewältigen. Er hat darauf hingewiesen, dass über den Deutschen Esperanto-Bund zum Beispiel Teilnahme möglich sind, einmal in Frankreich, im Mai, das ist schon vorbei, dann Katalonien, was ist das?
Katalonien,
Spanien, ja. Ja, und dort im Juni und Juli und in der Schweiz im Oktober. Es gibt also Möglichkeiten in diesem Grundlichtprogramm Erwachsene zu Weiterbildung anzuhalten und zu fördern. Aber jetzt machen wir erstmal die Musik und dann werde ich noch was von Martin Schäfer erzählen.
Wir machen Musik und zwar Hanne Haller.
Ich wollte schon.
Yeah.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff mit der Sendung Informationen zu Esperanto in Deutschland und weltweit. Ebenfalls im Jahr 125 Jahre Esperanto hat ein Leitungsmitglied des Deutschen Esperanto-Bunds, und zwar Martin Schäfer, auf eine Messe hingewiesen und doch vorgeschlagen, dass man diese Messe ausnutzen soll, um Esperanto mit zu propagieren oder den jungen Menschen oder den Lernwilligen zu sagen, auch das gibt es. Es gibt nämlich eine Messe, die heißt Horizon, ohne T, also nicht Horizont, sondern Horizon. Dabei geht es darum, dass in verschiedenen großen deutschen Städten im Laufe des dieses Jahres und des nächsten Jahres Veranstaltungen stattfinden, und zwar in Friedrichshafen, Freiburg, Potsdam, Essen, Leipzig, Mannheim, Regensburg, Augsburg, Mainz, Thüringen, Erfurt, Münster, Stuttgart und Bremen. Und was ist das nun mit Horizon? Studiengänge über Studiengänge finden sich bei Recherchen, doch was verbirgt sich hinter den verschiedenen Richtungen? Oftmals ist es schwer, Klarheit in den Dschungel der Chancen und Möglichkeiten zu bringen, den richtigen Studiengang oder die besten geeignete Ausbildung und dazu gehörigen Informationen zu finden. Und bei diesen Fragen steht die am kommenden Wochenende, steht hier als Beispiel in Bremen, auf dem Bremer Messegelände stattfindende Bildungsmesse Horizon den Jugendlichen zur Seite und stellt einen breiten Pool an Informationen zur Verfügung. Martin Schäfer kam nun sofort auf den Gedanken, diese Messe sollten die örtlichen Esperanto-Freunde dazu nutzen, daneben auch über Esperanto zu informieren, welche Möglichkeiten Esperanto als internationale Sprache, als Verständigungsmittel, als Brückensprache hat, damit denn viele Jugendliche kennen den Begriff Esperanto nicht und die ihn kennen, wissen vielleicht gar nicht, was so dahinter steht. Also nutzen wir die Chance aus, sagte er. Und ich rufe hiermit alle, sagt Martin Schäfer, Freunde vor Ort auf, in diesen Städten sich darum zu kümmern und Kontakt aufzunehmen und über Esperanto zu informieren. Und René ist dran.
Ich bin jetzt dran. Und zwar habe ich hier die Esperanto-Revue von Juni, also die neueste, die war heute umgekehrt. Ja. Seit 2006 gibt es das Projekt Computeco. Das ist eine Abkürzung vom Esperanto-Ausdruck Precomputela Termino Connector. Da geht es darum, Termini zum Bereich EDV zu sammeln. Und zwar nicht nur in Esperanto, sondern in mehreren Sprachen. Jetzt gibt es für den Firefox eine Erweiterung, mit dem kann man in der Seite suchen. Dann kann man dort mehrsprachig Listen der häufigsten Wörter herunterladen, und zwar Esperanto, Englisch, Niederländisch, Französisch und CSS ist Tschechisch. Ne? Also, wenn ich das hier richtig verstehe, gab es sogar schon eine Papierausgabe von 2008. Seitdem die Seite existiert, wurden dort schon sehr viele, mehr als 7500 Begriffe im EDV-Sektor das ist ja reichlich viel, gesammelt mit Übersetzung in Esperanto. Und zum Großteil auch in einigen anderen Sprachen. Hier unten da hinten steht noch, dass auch in anderen Sprachen Begriffe zu finden sind, und zwar in Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch und Katalanisch. Allerdings sind weniger Termini in diesen genannten Sprachen vorhanden als in Esperanto. Also man arbeitet aber immer weiter und ergänzt die Seite ständig.
Ja, ich möchte noch mal etwas sagen. Wir sind ja hier mit unserem Sender NB Radio Treff 88,0 schon seit einigen Jahren im Äther, oder wie heißt das heute? Wir möchten mal informieren, es gibt in Deutschland einige Amateur-Radio-Stationen, die über oder in Esperanto informieren. Aber während des Berliner Kongresses habe ich einen jungen Mann, einen Lehrer von einem Gymnasium, der macht Thüringen International. Er spricht also nicht über Esperanto, nur wenig, sondern mehr über die lokalen Nachrichten aus Erfurt in Esperanto. Und er sagt also, ich bringe ja die lokalen Nachrichten, ich bringe Literatur aus Thüringen, Wissenswertes über Esperanto, heimatkundliche Spaziergänge, ein Sprachkurs für Esperanto. Er macht das monatlich einmal, jeden ersten Sonntag im Monat. Und das nennt sich Radio Frei und ist dann auch über Internet zu erreichen. Auf Esperanto nennt sich das Thuringia Internacia in Esperanto. Und also ganz toll, hier sind also nicht die einzigen in Deutschland, die sich hier bemühen.
Ja, eine Station, die in Esperanto spricht, im ganz anderen Format, ist CRI, Chinia Radio Internacia heißt das wahrscheinlich, ne? Ja, chinesisches Radio International kann man auch sagen. Ja. Habe ich wieder mal aufgerufen, weil ich mir gerade bei einer Recherche oder beim Suchen im Internet wieder mal auffiel. Ich habe es schon öfter erwähnt, aber unter esperanto.cri.cn findet man das ohne weiteres schnell im Netz, und dann stellt man auch fest, China Radio International CRI sendet ständig Radio-Nachrichten über China im Internet. Kann man also sich Nachrichten anhören, ohne Pause, stelle ich fest. Und auch beim Blättern im Internet habe ich auch nochmal einen längeren Artikel gefunden, will ich allerdings nicht alles vorlesen, sondern eine Zeitung im Internet, The Intelligence, eine Zeitung mit einem englischen Titel aus Kanada, schreibt über Esperanto in Deutsch. War natürlich auffällig, ne? Ja. Und auch unter der Überschrift "Eine Sprache wird 125 Jahre alt" tragen sie etwas vor. Was ist Esperanto? Wie ist es entstanden? Wie schätzen sie die Zeit und die Sprache ein? Und die äußern auch oder zitieren dort auch Sprachwissenschaftler mit ihrer Kritik gegen Esperanto. Der letzte Satz heißt aber: Esperanto hat sich in den letzten 125 Jahren als praxistaugliche Sprache mit eigener Kultur etabliert. Es bietet alles, was eine Welteinheitssprache braucht. Solange sich eine Gesellschaft dem Wohle des Kapitals mehr verpflichtet fühlt als dem Wohle des Menschen, solange werden Projekte wie Esperanto weiterhin eine unbedeutende Nebenrolle spielen. Das war also die abschließende Meinung dieser Zeitung aus Kanada, die sicher, wenn ich das so lese, objektiv, kompetent und unabhängig geurteilt hat. René, du hast noch eine Information?
Ich habe was ganz anderes hier in Monato, auch die neueste Ausgabe. Da steht was zum Thema Ornithologie drin. Also slowakischen Ornithologen haben festgestellt, dass dort im Lande jährlich ca. 1350 Paare von Weißstörchen brüten. Ja. Ja. Und hier ist sogar ein Foto, und man kann das sogar im Internet angucken, also ein Paar, dort wurde irgendwie in Höhe des Nestes eine Kamera installiert, und da kann man gucken, was da auf dem Vogelnest passiert.
Ja.
Da kann man also beobachten, wie viele Jungvögel sie haben und so weiter und so fort.
Ja. Bei Esperantoland, Nachrichten aus aller Welt, habe ich auch eine... Achso,
Entschuldigung. Dieses Vogelnest befindet sich im Nordwesten der östlichen, der auch von der Ostslowakei an der Grenze zu Polen. Ist kompliziert geschrieben. Im Nationalpark der Tatra ist das hier. Mhm.
Fertig?
Was steht hier noch Schönes? Ja, das ist eigentlich alles.
Ja.
Also die Vögel kann man dann sogar im Internet beobachten.
Ja, beim Blättern im Internet habe ich auch unter Esperantoland Nachrichten aus aller Welt unter dem Titel Verda Blua Flava gefunden. Esperanto-Farben für ein Hotelzimmer. In der Casa Bodo in den flämischen Ardennen kann man bei der Wahl des Zimmers zwischen Verda, Blua und Flava wählen. Esperanto für grün, das sind die Esperanto-Ausdrücke für grün, blau und gelb, also auch die Farben für das Zimmer. Wie der Autor in einem niederländischen Video-Interview mitteilt, ein Fernsehsender für die Vororte von Brüssel wurden die Farben in Esperanto ausgedrückt, damit sie jeder leicht versteht. Und dann habe ich mal geblättert, wie immer, Esperanto aufgerufen, welche Seite tippe ich. Ich habe dann auf Seite 9 getippt und habe ich da gefunden, Facebook schreibt auch eine Erläuterung, 20 Zeilen über Esperanto ganz allgemein. Und an einer anderen Stelle habe ich dann gefunden unter Esperanto, na nun denke ich, was ist denn das? Marxists Internetarchiv, lese ich natürlich wahrscheinlich nicht richtig, ist ja Englisch. Und da stand dann drin, Manifesto della Comunista Partio, das Manifest der kommunistischen Partei in 29 Sprachen, auch in Esperanto.
Ja.
Oh. Ja, bitte, hast du noch was? Ich habe eigentlich nur eine Kleinigkeit.
Ja.
Es gibt vom Deutschen Esperanto-Bund einen Aufruf zu einer bundesweiten Aktion zum Jubiläumsjahr,
ja.
125 Jahre Esperanto. Man sagt, das ist ein hervorragender Aufhänger, um bundesweit mehr von Esperanto reden zu machen. Gleich zu Beginn unseres jetzt laufenden Jahres sind schon zahlreiche Meldungen in den Medien erschienen. Der Deutsche Esperanto-Bund hat auch bereits voriges Jahr im Vorausblick auf dieses Jahr eine Pressemeldung veröffentlicht, die unter Esperanto abzurufen ist. Und dann sagt man, das soll also nicht nur der Esperanto-Bund als zentrale Organisation machen, sondern die Vereine, die Landesverbände, die Einzelpersonen sollen alles tun, um dieses Jahr besonders auf Esperanto aufmerksam zu machen. Das tun wir so gut wir können. Und ich denke, dass wir auch in diesem Jahr uns noch was einfällt. Und etwa so soll das die Arbeit der Arbeitstitel sein. 125 Jahre Esperanto, kennen, lernen und gewinnen. Sie wollen doch immer schon mal Esperanto lernen. Na nun, bieten wir Ihnen das an. Sie müssen nur zu uns kommen, zu unserem Esperanto-Stand am kommenden Freitag im Katharinenviertel. Ja, soweit. Der René hat noch was Schickes.
Wir machen jetzt Musik, denke ich, und dann ist so gut.
Ja, dann habe ich noch eine kurze Information und dann ist los.
Ja, ich habe ja auch noch was
gesagt. Na gut, gut, gut.
Also jetzt lassen wir erstmal die Hanne Haller singen, stimmt?
Ja, letztes Mal nicht heute.
Ja. Mich daran einfach zu gewöhnen,
liebe Hörer und Hörer, noch die vorletzte kurze Information. Bei Nachrichten aus aller Welt, Esperantoland habe ich noch gefunden, da hat jemand festgestellt oder nachgesehen, dass in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der jährlich herausgegebenen Musikalben in Esperanto sich erheblich vergrößert hat. Das sind zwar in der letzten Zeit, in den 60er Jahren, gab es lediglich 4 Alben. Dann waren es in den 70er Jahren bereits 17, die Zahl steigerte sich auf 58 und geht jetzt wieder langsam zurück. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es mehr MP3-Dateien gibt dann und die Alben nicht mehr so häufig erscheinen. Und was hast du noch, René?
Ich habe im Monat noch was gefunden. Ja. Der Titel lautet Pastore Rinellas, die Pastoren rebellieren. Es geht um die katholische Kirche in Österreich. Österreich hat ja 15 anerkannte Religionen bei 8 Millionen Einwohnern. Davon sind 5,5 Millionen offiziell katholisch. Seit zwischen 94 und 2010 sind nicht weniger als 730.000 ausgetreten, aus den verschiedenen Gründen, mit Misshandlung in den katholischen Kindergärten und Schulen. Man glaubt nicht mehr an Gott so ungefähr, die Kirchensteuer ist zu hoch und es fehlen Reformen. Daraufhin hat sich hier eine Initiative von Pastoren gegründet, die die Kirche reformieren will. Denen geht es auch darum, dass auch jetzt künftig Verheiratete und Frauen Pastoren werden können. Also ziemlich...
Pastoren oder Pfarrer?
Pastore steht hier.
Das ist dasselbe.
Die Messen sollen geleitet werden von Laien.
Ja.
Auch ohne Pastor.
Ja, also an die altbekannten Lieder, die da gesungen werden, das ist also nichts Neues. Aber es ist interessant, dass Monato ist eine politische Zeitschrift, die nur in Esperanto erscheint.
Eines ihrer Punkte, dass sie noch haben, das Zölibat soll weg. Also,
ja, hast du schon gesagt.
Wir haben hier Messen sollen auch von Laien geleitet werden können, auch ohne Pastor.
Ja.
Die Pastor sollen auch verheiratet werden können und auch Frauen. Die Kommunion soll auch möglich sein für Geschiedene und Wiederverheiratete.
Das wird sich so verlaufen
und Wandel wie üblich.
Und jetzt bitte Abschluss.
Ja, das ist jetzt schon zu Ende die Zeit. Ne?
Ja.
Dann heißt es jetzt nur noch, Wiederholung dieser Sendung ist am 10. Juni 2012. um 18 Uhr und die nächste Sendung ist am 13.06. ab 16 Uhr. Wo ist der Weg dahin? Verantwortlich für diese Sendung ist Brandt und Elfa Werner Willing.